Die Europawahl 2024 findet in der Zeit vom 6. bis zum 9. Juni statt. In der Bundesrepublik Deutschland wird am Sonntag, den 9. Juni, gewählt. Die Wählerinnen und Wähler haben die Auswahl zwischen 34 Parteilisten. Auf diesen Listen sind die jeweils ersten 10 Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien verzeichnet. Sollte eine Partei mehr Stimmen erringen, kann es auch sein, dass Personen ins Europaparlament einziehen, die nicht auf dem Wahlzettel stehen, aber auf der Parteiliste an entsprechender Stelle gesetzt sind. Wählen dürfen alle EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem EU-Staat gemeldet sind und dort im Wählerverzeichnis stehen. Das heißt, dass in der Bundesrepublik auch Menschen aus anderen EU-Städten wählen können und Deutsche auch in anderen EU-Staaten.
Sie hören einen Podcast zur Wahl des Europäischen Parlaments. Meine Gäste sind heute
Alexander Pluckmann,
Niklas Jordans
und Sebastian Vogel.
Mein Name ist Henrik Peitsch. Ja, herzlich willkommen, dass ihr gekommen seid. Ich finde das ganz toll. Also wir wollen ja uns im Gespräch vertiefen mit ein paar Problemen. Ich habe hier auch schon einige Punkte von euch bekommen. Ich hatte euch sechs Karikaturen, glaube ich, zugeschickt. Habt ihr euch eine ausgesucht oder wollt ihr es spontan machen?
Ich würde sagen, ruhig spontan. Ich denke, da ist auch direkt die Fußballplatz-Karikatur die beste. Ich finde die echt...
Wenn du es gerade noch mal so beschreibst, weil wir haben ja kein Fernsehen, ich kann es auch nicht hochhalten.
Ja, also auf dieser Karikatur sieht man ein Fußballteam, in dem das Team als Gemeinschaft gegen einen Mitspieler die rote Karte zeigt, während ein Gegenspieler, oder ich glaube, es könnte sogar der... Schiedsrichter sein, der auf dem Boden liegt, und gefoult wurde von eben diesem einen Spieler. Ja, und der Schiedsrichter trägt die Aufschrift Rechtsstaat und der faulende Spieler ist Ungarn.
Zurzeit noch, wir haben aber diese Probleme mit anderen Ländern auch schon gehabt, die wollen wir jetzt hier nicht nennen. Vielleicht noch so einen kleinen Nachtrag, wir hatten ja jetzt 20-jähriges Jubiläum der Osterweiterung. Und das muss ich auch noch erwähnen, damit wir das nicht vergessen, 75 Jahre Grundgesetz. Also die Party wird noch stattfinden. Jetzt muss ich mal schauen. Ich muss jetzt erstmal auf den Namen wieder. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Niklas, vielleicht ganz kurz. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, hat früher mal, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wie früher das war, hat man mal von der EWG gesprochen. Kennt ihr das noch?
Also wir haben es in der Schule gehört, aber jetzt im eigenen Gedächtnis würde ich sagen, dass...
Ist weg, ne? Das ist klar, das ist ja auch außerhalb der Mode. Das hieß damals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und mein Ziel war jetzt, deshalb habe ich das angesprochen, wir sehen, die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eine Rechtsgemeinschaft, eine Wertegemeinschaft. Und vielleicht kommen wir dann hinterher mal drauf, wie wichtig das ist. Und mit Ungarn, das Beispiel fand ich ganz gut, dass du das rausgesucht hast, wo wir eben merken, nee, so läuft's nicht. Ne? Nur England ist ausgetreten, Ungarn offensichtlich nicht. Ne? Jetzt können wir spekulieren, warum nicht. Aber das machen wir jetzt nicht. Ne? Weil, ihr wisst ja noch, vielleicht ging es auch um Geld. Ne? Europa war erpressbar, aber hat sich nicht erpressen lassen. Ja, Sebastian, was hast du ausgesucht?
Ich habe mir die zweite Karikatur ausgesucht. Zu sehen ist halt eine Mauer, wachsendes Rechtspopulismus und so könnt ihr doch verstehen, gell? Zeigt halt für mich die immer weiter wachsende Abschottung, die in Europa leider wir zurzeit haben. Die Idee vom Europa war ja immer weiter sich zusammenzufassen, gemeinsame Stärken zu nutzen und daraus dann dieses Konstrukt EU mit einem Rechtssystem
zu sichern. Zu haben. Ne? Genau. Ich könnte mir aber vorstellen, vielleicht ist das noch etwas anderes. Wir haben noch einen anderen Gedanken. Also dein Gedanke war jetzt also ganz richtig, dass wir eigentlich sozusagen nicht als, ich sage jetzt mal nicht, was Putin macht, wir haben also keinen Anspruch auf Erweiterung, in dem Sinne, sondern wir wollen auch andere Länder einbeziehen und es gibt ja neue Kandidaten, damit wir sozusagen die Botschaft eines einheitlichen Europas weitertragen. Aber ich glaube, hier geht es auch noch um die Zuwanderung. Das ist ja auch ein Phänomen. Und das würde ich aber jetzt nicht weiter vertiefen. Es gibt ja so ein Schlagwort, vielleicht habt ihr es mal gehört, Festung Europa. Aber das wäre jetzt zu kurz, das können wir nicht thematisieren. Diese Zuwanderung, ich behaupte mal, dass ihr im Betrieb sehr viele Mitarbeiterinnen habt aus anderen europäischen Ländern und auch aus bestimmten anderen Krisenregionen. Wir haben ja leider das große Problem, dass wir leider ja doch eben noch Krisen haben, auch in Europa, nicht nur Ukraine. Wir haben also auch andere Länder, wo noch wirklich Krieg ist. Alexander, was hättest du?
Ja, ich habe hier eine Karikatur, die ist bei der NATO nicht, sondern bei den Vereinten Nationen, ist ein Kongress und da wird nach der Stimme der Europäischen Union gefragt und da stottert dann die EU, tja, also ich weiß auch nicht. Und das ist eigentlich ganz bildhaft einerseits, dass wir nach außen oft nicht geschlossen auftreten als EU. Erinnert mich aber auch daran, wir sind ja von der IG Metall Jugend und generell Gewerkschaften. Unsere Idee ist es ja, kollektiv und gemeinsam zu sprechen und das ist unsere Uridentität. Also wir wollen ja die Interessen bündeln und gemeinsam sind wir stark und das ist auch, finde ich, wichtig für die EU. Und da hapert es manchmal, da müssen wir noch ein bisschen dran ansetzen. Ich glaube, sprechen wir auch heute drüber, da bin ich überzeugt von, dass es gelingt. Aber wie gesagt, das ist eine schöne Metapher einerseits für uns als Gewerkschaft, aber eben auch für die EU dann wichtig, immer mit einer einheitlichen, starken Stimme zu sprechen.
Ja, Sebastian, du hast schon angesprochen in deiner Grafik dort, Rechtspopulismus, Populismus insgesamt. Und das trifft ja so ein bisschen das, und da setzen wir ja dagegen, eben die Solidarität. Und dass wir sozusagen nicht nur an uns denken, sondern an uns, an Gemeinschaft. Jetzt habt ihr eine ganze Reihe hier auch aufgeschrieben. Jetzt würde ich mal so ganz spontan die Runde fangen. Wer würde anfangen? Was sind denn so die Ziele? Du, Alexander, du hast schon ein paar genannt. Welche Forderungen habt ihr jetzt? Stellt euch mal vor, ich bin jetzt also eigentlich nicht der hier moderiert. Ich bin der neue Kandidat, ne? So. Jetzt schreibt mir was auf. Was soll ich mitnehmen nach Straßburg?
Ja, als Stimme, was ich gerade schon sagte, der jungen Menschen, der Beschäftigten, der Auszubildenden, Dualstudierenden, ist es uns natürlich wichtig, irgendwo gute Beschäftigungsbedingungen in Europa herzustellen. Also nicht nur bei uns hier in Deutschland, sondern das auch vereinheitlichen, dass wir uns nicht untereinander gegenseitig ausboten in Europa. Und das ist irgendwo ein ganz wichtiges Thema, dass wir die Mitbestimmung sichern im Betrieb. Aber auch die Jugendarbeitslosigkeit ist ein ganz großes Thema für uns Gewerkschaften in Europa. Quatsch, in Deutschland nicht ganz so stark wie in südeuropäischen Ländern. Aber das ist schon etwas, was uns auch auf jeden Fall bewegt. Das sind so drei wichtige Säulen, denke ich.
Ich greife jetzt mal diese Jugendarbeitslosigkeit auf. Ich meine, ihr seid davon nicht betroffen, aber ihr könnt das nachvollziehen. Ich finde das eigentlich, ich sage das mal eigentlich so, ja, soll ich das relativieren? Das Schlimmste oder mit das Schlimmste? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich denke mir schon, das ist wirklich ein Problem, wenn man als junger Mensch in die Gesellschaft kommt und man hat nicht diese Betätigungschance und vor allen Dingen keine Einkommenschance. Ihren Soziologe hat mal gesagt, also wenn ich da nicht wahrgenommen werde, dann bin ich eine Null. Dann bin ich ein Nichts. Und das müssen wir auch berücksichtigen, übrigens auf viele Migranten, die hierher kommen, die jungen Migranten, die dann hier nicht arbeiten dürfen. Und es geht ja nicht darum, dass die eben malochen wollen, sondern die wollen eine sinnvolle Beschäftigung, um ein Einkommen zu haben. Jetzt diese sinnvollen Beschäftigung und gute gesicherte Arbeitsplätze. Was haltet ihr denn vom Mindestlohn? Herr Lindner heißt er, glaube ich. Entschuldigung. Der Herr Lindner hat gesagt, nein, also das geht nicht mehr. Oder wir sollen mehr arbeiten, kräftig arbeiten. Wir sind keine Freizeitgesellschaft.
Ja, also klar, der Mindestlohn ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, was halt eben ein Staat oder die Europäische Union halt hätte, um dafür zu sorgen, dass auch schon mehr oder weniger geringfügigere Arbeiten dem Mitarbeiter dafür sorgen würde, dass er dann trotzdem gut über die Runden kommen könnte. Dennoch gibt es da natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also mir kam jetzt bei dem Thema direkt auf, dass wir unsere Ausbildung stärken müssen. Gerade wir als Gewerkschaftsjugend stehen auch immer dafür, dass duale Ausbildung hier in Deutschland gestärkt werden muss, weil halt eben durch eine gute Ausbildung längerfristig man sich gute Arbeitsbedingungen auch schaffen kann. Ja.
der Mindestlohn ist halt ein ganz starkes Mittel, um der Beschäftigung auch einen Wert zu geben. Ein Mitarbeiter ist in der Unternehmenssicht praktisch nur ein Betriebsmittel, was man abbestellen kann. Aber das sind natürlich Menschen, die dahinter stecken, und die Erkenntnis hatte auch die EU. Deswegen gab es ja auch die europäische Mindestlohnsrichtlinie, die halt alle Mitgliedstaaten dazu verpflichten soll, einen Mindestlohn zu schaffen, der 60% vom Bruttodurchschnitts betragen soll. Da sind wir noch nicht. Aber das ist halt ein Zeichen, warum die Europäische Union auch für in solchen Fällen eine gewisse Macht hat und uns auch voranbringen kann.
Ja, das, was ihr vorhin schon gesagt habt, ich weiß nicht, gesagt hat, nicht, dass es da einen gegenseitigen Wettbewerb gibt, sondern dass die Bedingungen überall gleich sind. Und du hast was Schönes gesagt, also diese über den Lohn eine Anerkennung, eine Wertschätzung. Der Lohn hat aber noch eine andere Funktion. Ich habe vorhin im Vorgespräch, Niklas, haben wir kurz darüber gesprochen, was braucht man denn heute? Mindestens, und ich sage mal bei den Mieten und bei den anderen Kosten, was schätzt ihr denn so? Was braucht man, um wirklich, also nicht nur, ich sag mal, das ist ja immer so, ich weiß nicht, wisst ihr, wie der Sozialhilfesatz berechnet wird? Da gibt es eine Kinokarte oder eine halbe pro Woche. Was braucht man, um wirklich auch kulturell teilzunehmen? Ich will doch auch mal ins Theater und ich will auch mal das Recht haben und nicht umzugehen. Fahre ich jetzt mal nach Hannover, gucke mal eine andere Stadt an, oder muss ich ständig, ach Gott, nein, dann kann ich ja kein Brot mehr kaufen. Oder die Kinder, das finde ich immer tragisch, die Kinder, die davon betroffen sind. Also wir haben eine große Armut und vor allen Dingen, das kommt noch hinzu, muss ich zum Lohn noch ergänzen, Altersarmut. Wir produzieren heute schon die Armut. Ich hoffe nicht, dass ihr dabei seid. Also dass viele, und das leider, ja, Armut ist ja weiblich, dass viele Frauen davon betroffen sind, die dann ja nicht auf die, über die Runden kommen. Ne?
Auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dass wir die Rente auch so ein Riesenbaustein, ja, mit dem man natürlich sich abknapsen kann. Also ich bin überzeugt, dass die gesetzliche Rente funktionieren kann, wenn man so ein bisschen sie verbessert. Und das ist das Problem, glaube ich, dass viele sich nicht rantrauen. Also es gibt Vorschläge natürlich, wie man das Rentensystem verbessern kann, Altersarmut verhindern könnte. Genau. Aber damit machen sich viele keine Freunde. Also das heißt, ich finde es sinnvoll, Selbstständige mit reinzunehmen, Beamte mit reinzunehmen, das Prinzip der gesetzlichen Rentenversicherung. Und dann hätten wir noch viel, viel mehr Beitragszahler und auch starke Beitragszahler, Freiberufler, Ärzte, Rechtsanwälte, das sind alles Personengruppen oder Berufsgruppen, die da nicht reinzählen. Und, ja,
jetzt kämen wir, also ich muss jetzt aufpassen, also eine tolle Diskussion können wir, das würde ich jetzt hier gerade mal einführen. Ihr kennt doch diesen Spruch, naja, also die Alten, ne, die verbrauchen jetzt das, was ihr dann hinterher bezahlen müsst. Ne? Also die vernaschen jetzt, ne, euer Einkommen. Und da gibt es ja diese schöne Formulierung, Generationenvertrag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir dreht sich dann immer der Magen rum. Denn das ist doch nicht klar, die Rente muss immer aus der Wertschöpfung gezahlt werden, die jetzt da ist, die Wertschöpfung muss verteilt werden. Und das ist ja auch bei kapitalfinanzierten Renten, ja, wenn die Aktienkurse niedrig sind oder fallen oder es gibt keine Dividende, dann ist die Rente auch futsch. Also da werden auch mit vielen Mythen wird da diskutiert. Aber was ganz wichtig ist, das halten wir nochmal fest, das ist so die Forderung auch, es müssen sichere Arbeitsplätze sein, gute Bezahlung und eine gute soziale Absicherung. Und nicht, dass die Länder in Wettbewerb gehen und so sagen, wo sind die billigsten Arbeitskräfte. Ich will das jetzt auch nicht weiter diskutieren. Man sieht das ja sehr häufig, ne? Lohndumping, das kennen wir doch. Also da gibt es viele Beispiele, wo das so ist. Ich würde jetzt mal noch auf ein anderes Thema kommen. Oder habt ihr noch was dazu zu tragen?
Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Thema Gehalt kommen, weil du sagtest, was ist denn jetzt wichtig? Oder welche?
Ach so, ja, richtig, Entschuldigung.
Also ich will gar nicht sagen, ob 12, 13, 14 oder 15 Euro. Aber als IG Metall Jugend haben wir so das langfristige Ziel ausgegeben, zu sagen, eine Ausbildungsvergütung, die soll A zum Leben reichen. Also es ist der Durchschnittsauszubildende heutzutage 20,5 Jahre alt. Und da finde ich, es ein berechtigtes Interesse, dass man auch von Ausbildungsvergütung leben kann tatsächlich. Und die Höhe sollte so sein, dass wir sagen, 50% vom Facharbeitergehalt. Also 50% dessen davon, was man später, wenn man ausgelernt hat, verdient, Das ist unsere Idee, sollte dazu reichen, eben über die Runden zu kommen. Und da wollen wir langfristig gerne die Ausbildungsvergütung hin entwickeln. Das ist natürlich dann Tarifauseinandersetzung und hoffen wir, dass wir das beim Arbeitgeber durchkriegen.
Aber die Idee, die dahinter steckt, finde ich sehr gut, weil du hast dann auch gesagt, das Durchschnittsalter hat sich ja geändert. Also ich will jetzt nicht von früher reden, ne? Da komme ich immer in Schwärmen. Nein, also eigentlich nicht in Schwärmen, also die Zeiten waren damals anders. Ich habe mit 16 angefangen. Das ist ein anderes Alter. Ne? Dann ist man noch in der Familie, aber ab 20 ist eigentlich so, ich sage das immer so in der Entwicklungspsychologie, dann hat man andere Ansprüche. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man dann auch selbstständig und nicht mehr abhängig ist. Und immer wichtig ist, die Ausbildungsvergütung ist kein Geschenk, sind keine Almosen, sondern das ist eine Zahlung zum Lebensunterhalt. Und der muss gesichert werden. Jetzt würde ich euch mal so ganz spontan fragen, aber das können wir jetzt nicht vertiefen. Eine alte Forderung war ja eine Umlagefinanzierung. Na, weil wir wissen, also ich kenne die Zahlen etwa, also es bilden nicht alle Betriebe aus. Ihr seid nun in Betrieben, die tolle Ausbildung machen. Also nicht nur überhaupt Ausbildung, sondern auch eine tolle Ausbildung. Es gibt eben viele Betriebe, die sagen, nee, wir bilden nicht aus, wir schnorren. Ich habe das immer so verstanden als Schnorren. Denn die greifen sich dann die gut Ausgebildeten ab vom Markt, die andere Betriebe ausgebildet haben, die Kosten getragen haben. Deshalb sagt man, naja, machen wir doch eine Umlagefinanzierung. Bildung ist ein öffentliches Gut. Was haltet ihr davon?
Ja, also ich finde schön, dass du sagst, das ist eine alte Forderung, weil sie ist eigentlich zurzeit auch hochaktuell.
Ja.
Wir haben ein Land, Bremen, die hat die Umlagefinanzierung für sich als Land halt durchgesetzt, weil es auf Bundesebene leider nicht die Mehrheiten dafür gab. Auch Niedersachsen hat theoretisch die Regierung sich im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie es durchsetzen möchten. Es gibt die Mehrheiten dafür. Und genau, du hast es gesagt, Schnorren trifft es sehr gut. Die Betriebe machen einfach eine wirtschaftliche Kalkulation, sagen, wir können da Geld einsparen, haben dann in dem Moment sich das Geld gespart, können ihre Dividenden erhöhen. Ja. Problem ist, wenn das alle machen, und dann gibt es nachher langfristig keine Fachkräfte mehr.
Zum Beispiel.
Wir brauchen diese Leute.
Genau.
Und auch ein Betrieb, der seine eigenen Leute qualifiziert, profitiert davon langfristig.
Genau.
Aber ein Rechnungswesen denkt in Jahren.
Ja, genau, in kurzen
Geschäftsführer
ist sehr schön.
Ist ein paar Jahre im Betrieb im Regelfall.
Mhm.
Dann ist er im nächsten. Für dieses Zeitfenster halt die kurzfristige Maximierung ist halt langfristig nicht tragbar.
Ja, ja, vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ich hatte es eben schon mal so eingeflochten, Bildung ist ein öffentliches Gut. Und das ist jetzt nicht nur, ich sage das mal so, für den Einzelnen sehr wichtig, das ist ganz klar, das ist ein Menschenrecht. Wir haben leider im Grundgesetz nicht das Recht auf Arbeit. Ne? Das ist ja sehr strittig gewesen, aber es ist ein Menschenrecht. Und ich denke mir, deshalb ist es sehr wichtig, dass man das auch sicherstellt. Und ich sage das nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es immer eine große Tragik, dass viele Jugendliche da nicht aufgefangen werden und mitgenommen werden. Denn da ist, ich stelle den Zusammenhang jetzt einfach mal so her, ich glaube, lässt sich auch empirisch nachweisen, dann gibt es dann so etwas wie Extremismus, Rechtsextremismus oder in Verschwörungserzählung und so weiter, weil sozusagen die Orientierung nicht da ist. Ne?
Klar, wenn die Perspektive...
Ja, genau, und die, richtig, ganz wichtig.
Wie kann ich vom Leben daran teilhaben? Das ist
eben
ein Riesenproblem.
Genau. Ja, das finde ich jetzt nochmal, greife ich doch nochmal auf, am Leben teilhaben. Ich bin auch jemand und ich bin nicht so der Loser. Ne? Und deshalb ist das ist natürlich... Klar, es spielen auch andere Dinge eine Rolle, aber man muss das mal berücksichtigen. Was tun wir eigentlich sozusagen der Gesellschaft an? Und hier bietet auch die Europäische Union, um das nochmal aufzugreifen, ein wichtiges Mittel, um dies europaweit zu machen. Und du hast vorhin, glaube ich, gesagt, Sebastian, hier ist die Arbeitslosigkeit noch relativ gering, aber es gibt in der Europäischen Union viele Länder, da ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Ne?
Ja.
Und das ist auch, das ist auch unser Problem.
Also machen wir es relativ konkret. Es sind vor allem die südeuropäischen Länder. Ja. Aber Deutschland hat wirklich da eine aktuell sehr angenehme Position. Und es gibt ein Programm von der Europäischen Union, die das Ganze bekämpfen soll.
Ja.
Das ist aber unterfinanziert, hat nicht die Möglichkeiten, die es braucht. Da muss mehr Kraft hinterkommen. Weil was bedeutet das, dass wir immer viele junge Leute ohne Perspektive haben? Du hast es selbst gesagt, wir haben eine gewisse Radikalisierung, wir haben aber auch eine Perspektivlosigkeit. Und aus diesem Loch wieder rauszukommen, braucht unglaublich viel Kraft, die Leute vielleicht nicht aufwenden. Und dann, was bedeutet es in der Konsequenz? Langfristig Leute, die nicht zu der Gesellschaft beitragen können, genau, weil man ihnen nicht die Möglichkeit in Form eines Arbeitsplatzes gibt.
Genau. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, dass du es gesagt hast, ne? Und das ist ja auch ein wichtiges Element. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wir sind eine Wertegemeinschaft. Und das gehört mit dazu. Und wir wissen, du hast es etwas verklausuliert gesagt, nicht ganz deutlich, aber du hast natürlich recht. Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union ja ein mächtiger Partner, also wirtschaftlich, ökonomisch. Und das heißt, wir können viel bewegen und wir tun ja in vielen Bereichen auch viel. Das muss man einfach so sagen, auch im Umweltschutz. Da brauchen wir uns nicht unbedingt, nein, man könnte immer noch mehr tun, das ist nicht das Thema, aber wir bemühen uns ja genau dies auch zu tun. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, eine Partei, der aus der EU aussteigen will, ne? Und das ist ja, also diese Partei, wir können sie ja hier durchaus nennen, AfD, wir kommen da gleich nochmal drauf. Das ist ja, die haben, das ist ja nicht durchdacht, was die da wollen, aber sie stellen noch jemanden für die Wahl auf. Und das ist auch ein problematischer Kandidat. Aber das würde ich jetzt mal nicht tun. Ich würde mal eins noch aufnehmen, Alexander, was ganz wichtig ist. Es gibt noch so eine wichtige Sache. Wir haben so drei Dinge. Also eine Arbeit ist wichtig, ein sicherer Arbeitsplatz, ein sicheres Einkommen. Genau. Wir müssen aber auch mal noch daran denken, die Gestaltung der Arbeitsplätze, Humanisierung der Arbeit. Also wir müssen auch dazu kommen, dass wir eine andere Arbeitsorganisation haben. Deshalb ist für mich immer ganz wichtig die Mitbestimmung. Das ist das einzige Element, wo wir wirklich als Arbeitnehmer, eigentlich sind wir ja die Arbeitgeber, wir geben ja die Arbeit.
Die Arbeitskraft.
Genau. Die Arbeitskraft, genau. Dass wir hier die Stimme, und da ist die Gewerkschaft auch ganz groß, in Verantwortung. Natürlich. Wer soll das sonst tun?
Wir haben ja bei uns in Deutschland die Besonderheit, dass sozusagen die Mitbestimmung betrieblich dual, sagt man, aufgestellt ist, also in zwei geteilt. Wir haben ja die betriebliche Mitbestimmung, Betriebsräte und Jugendvertretung. Und das seid ihr beiden ja auch, Sebastian und Niklas, bei euch, ja, in den Betrieben. Und auf der anderen Seite eben die Gewerkschaft. Und manchmal schmeißt man das gerne mit in einen Topf, aber da haben wir natürlich einen riesen Fundus an Spezialisten, die einmal irgendwo vor Ort in den Betrieben sind, aber auch dann sich gemeinsam organisieren und die Interessen der Beschäftigten auch vertreten können in der Gewerkschaft. Und dann sei es eben, wie du sagst, mit Arbeits- und Gesundheitsschutz, mit Themen der Arbeitsplatzgestaltung. Das sind alles Sachen, die uns natürlich umtreiben, wo wir ein Auge drauf haben und das auch voranbringen können. Mit Ergonomie am Arbeitsplatz, höhenverstellbare Schreibtische, im Büro beispielsweise, aber auch natürlich in der Werkhalle mit jeder Pausenraum muss ein Fenster haben. So Kleinigkeiten, wo dann unsere Leute darauf achten, was dann in anderen Betrieben vielleicht, die nicht mitbestimmt sind, eben hinten rüberfällt, wo sich keiner beschwert. Und das ist deswegen enorm wichtig und das natürlich, wie du sagst, auch immer weiter zu verbessern. Also es ist immer Luft nach oben.
Ja, aber das ist ja auch nicht nur ein nationales Thema, sondern das ist ja auch eigentlich ein Thema, was wir europäisch angehen müssten, weil die Betriebe, die suchen sich halt das Land einigermaßen aus, wo es denen gerade am besten fällt. Der Betrieb, der bleibt erstmal relativ stehen, aber den Unternehmenssitz, den wird ja so frei hin und her geschoben.
Das ist ein heikles Thema.
Genau. Viele Länder haben ihren Sitz einfach in Irland, weil ihnen das Steuerrecht dort am besten gefällt. So, aber es gibt auch Betriebe, die in ihrer Planung wirklich mitbedenken, wo ist die betriebliche Mitbestimmung am schwächsten. Und wir hatten das Thema sichere Arbeitsplätze. Wenn wir das schaffen wollen, können wir halt das schaffen, dass in Europa die betriebliche Mitbestimmung größere Kraft hat. Und ein Betriebsrat wird sich niemals dafür einsetzen, dass ein Arbeitsplatz ins Ausland verlagert wird, dass irgendwelche Hochrisikogeschäfte eingegangen werden. Was möchte er schaffen? Er möchte ein stabiles Unternehmen schaffen, wo die Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen haben.
Und das nochmal so, dass die Länder oder die Länder sich nicht gegenseitig so in Konkurrenz treten und ausspielen, was du gerade gesagt hast mit Irland, ne, man geht dann dahin, weil die Steuerprivilegien gibt, das darf es einfach nicht geben. Und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe der Gewerkschaften, dafür zu sorgen, dass diese Wettbewerbsbedingungen gleich sind. Wir wollen nicht den großen Sprung machen in andere Länder außerhalb der EU. Das ist ja, ich will das Land jetzt hier, das ist ja bekannt, Verlagerung nach China. Das ist sicherlich ein großes Problem und deshalb muss Europa auch hier gemeinsam auftreten. Anders geht das nicht, das kann nicht Deutschland alleine machen. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das einschätzt. Also ich bin, jetzt muss ich mal überlegen, wann ist England ausgetreten? Brexit, wann war das?
2020.
20, ich war genau in dem Jahr in England, in London. Ich hatte eine Schule besucht, ich hatte auch mit den Beschäftigten da gesprochen. Nun muss ich sehen, also ich war nur in London. Die haben immer gesagt, das ist nicht mein Brexit. Hm. Nee, wir nicht.
Ja. Ich hatte zufällig heute noch eine Zahl gelesen, ja. 16 bis 24-Jährigen, drei ja. Drittel von denen haben gegen den Brexit gestimmt.
So, jetzt kommt noch was Interessantes, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Ja. Es haben, glaube ich, nur, jetzt will ich mich nicht genau festlegen, ich glaube, es haben nur 60% an der Wahl teilgenommen. Mhm. Und davon haben 57 dafür gestimmt. Also es waren von den Wahlberechtigten nur 36%. Ja. Das heißt also, 64% waren dagegen oder haben nicht abgestimmt. Das ist natürlich immer das Problem. Und deshalb komme ich jetzt nochmal auf einen wichtigen Input hier. Zur Wahl gehen ist wichtig. Also wenn man nicht zur Wahl geht, dann überlässt man den anderen das Feld. Also das darf man heute als Bürger einfach nicht mehr machen. Also die Wahl ist ja nun wirklich, es gibt ja auch Erleichterung, dass man also Briefwahl macht oder was weiß ich auch immer. Aber die Stimme nicht abzugeben, heißt immer, ich überlasse die Stimme den anderen und die ich vielleicht nicht will. Also wenn wir als Bürger unser Stimmrecht abgeben, ja, dann können wir uns ja gleich einpacken, können wir einen Wald ziehen, von Pflanzen leben, von Regenwürmern oder was weiß ich immer. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Belgien gibt es ja die Wahlpflicht. Darüber kann man streiten, ne? Man muss dann Bußgeld zahlen. Finde ich auch nicht so gut, also es muss eine Überzeugung sein. Es
gibt auch vielleicht die Freiheit, da nicht zu wählen, wenn man es umkehren möchte, aber wie du es schon sagst, also ich finde, das ist wirklich ein Grundrecht und man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das wurde
genau.
Erkämpft und
erstritten über ganz wichtig.
Jahrhunderte und ich finde, das ist allein schon wert, das auf jeden Fall wahrzunehmen und natürlich auch, um unsere Gegenwart und Zukunft zu gestalten, klar.
Ja, wir machen jetzt hier keinen historischen Ausflug, aber ich sage das nur mal so, vieles von dem, was heute ist, ist so, weil die Gewerkschaften und natürlich die Arbeiterbewegung, Arbeitnehmerinnenbewegung insgesamt sich dafür eingesetzt haben und manche sind auf der Strecke geblieben. Und das muss man mal realisieren. Also wir haben ja heute so, ja, wie ist alles selbstverständlich, ne? Es ist doch klar, ist doch so, ist doch klar. Und wenn es nicht mehr klappt, ja, weil wir sagen, ne, dann wird man wütend, Wutbürger, statt Mutbürger. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich würde mal Folgendes noch machen. Ich habe hier, ich muss mal gerade auf den, eins würde ich doch gerne aufnehmen, es sei denn, Axel, oder ihr habt noch was ganz Wichtiges. Mal so die Frage, ist euch das eigentlich so bekannt? Also mir fällt das gelegentlich auf. Ist euch die EU irgendwo schon mal begegnet?
Also jetzt so direkten Beispiele, die jetzt in kürzlicher Zeit vorgekommen sind, sind natürlich einmal natürlich Reisefreiheit. Ich denke, jeder von uns hat schon mal einen Urlaub in Holland genossen oder ja, Malle alleine. Da kann man ja auch dank der irgendwie super einfach hinfliegen. Aber auch jetzt kürzlich erst, dass ja, der Anschluss am Handy sich geändert hat oder sich ändern wird.
Zum Beispiel.
Also so ein paar Sachen sind dann doch...
Merkt man schon, ne?
Ja, genau. Aber das, so das große Ganze ist irgendwie mittlerweile auch so als... Ist so selbstverständlich.
Ja, geworden. Genau. Ja, ist sehr schön, dass du das sagst. Weißt du, du findest nämlich auch die EU in jedem Supermarkt, dass du Produkte aus allen möglichen europäischen Ländern kriegst. Und jetzt will ich dir was erzählen, als ich das erste Mal in England war, 1969.
Ja.
Weißt du, wie das da ablief? Ich musste ein Visum haben. Und immer wenn ich... Bitte?
Vorher beantragen.
Ja, na, das kriegte ich da. Da kriegte ich einen Stempel und ich musste nach 3 Monaten wieder raus. Ne? Die haben dann auch gefragt, hast du genügend Geld zum Rückfahrt? Und dann kamen immer Leute, ich weiß nicht, blaue oder grüne Mütze, haben sie was zu verzollen. Und einmal war ich mit meinem Auto, mit meinem VW Käfer in England, mit der Fähre rüber und zurück dann in Deutschland. Haben sie was zu verzollen? Ich natürlich, nein, nicht. Und dann sagt er, steigen Sie bitte mal aus. Und dann ja, steige ich aus natürlich. Und da greift er unter den Sitz. Und ich hatte nur Tee gekauft. Ja, sagt der Tee, verzollen Sie mal. Und selbst Österreich-Urlaub damals, als Österreich dabei war, da bin ich abends sehr spät, habe ich vorher noch bei Aldi eingekauft, war dann Nacht. Wir kommen an den österreichischen Zöllner. Naja, haben Sie was zu verzollen? Ja, Gott, nein, nichts. Machen Sie mal Kofferraum auf, da steht die Kiste noch drin von Aldi. Ja. Und er hat aber den Kassenbon nicht gefunden. Da hat er gesagt, ja, kommen Sie mal mit rein. Ne? Ja, da haben Sie, ja, haben Sie, ja, na, haben Sie da mal, ja. Na, ich schätze mal, das war damals D-Mark noch, 30 D-Mark. Ja, zahlen Sie mir mal 10 D-Mark Zoll. Da habe ich Zoll bezahlt. Ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Unvorstellbar, ne? Also, ja. Du hattest gerade schon angesprochen, die Reisefreiheit, eine Riesenerrungenschaft, aber auch eben die, natürlich die, was das angeht, die Freiheit von Waren, ne? Dass die ja auch ungehindert in Europa einfach hin und her gefahren werden können.
Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit in unserer Generation, weil wir halt in dieser Europäischen Union aufgewachsen sind.
Ja, genau. So, ja, das ist
klar, der Zeitpunkt, ne? Der Osterweitung ist so, unsere ersten Lebensjahre.
Das ist klar.
Und es ist eine Selbstverständlichkeit, die man durchaus schätzen muss. Wir hatten in der Corona-Zeit ein, zwei Mal die Grenzen auch wieder geschlossen. Und da sind die ganzen Probleme aufgekommen, die wir so gar nicht mehr kennen.
Genau.
Und das ist halt ein Zeichen dafür, wie wichtig diese europäischen Wirtschaftsverzweigungen sind. In Deutschland hängt jeder vierte Arbeitsplatz an der Europäischen Union.
Genau, sehr schön. Also das will ich jetzt aber nicht vertiefen, aber ich greife das mal auf. Wie hoch der Export von Deutschland in die Länder der Europäischen Union ist. Also relativ hoch, ich glaube 60%, ich will mich nicht genau festlegen. Also wir profitieren von der Europäischen Union. Natürlich. Das vergessen ganz viele. Ganz viele vergessen das. Und ich finde noch was ganz wichtig, so diese Reisefreiheit und auch Rechtsschutz. Man ist nicht, also man darf nicht davon ausgehen, dass man irgendwo festgenommen wird. Also ich bin in England, in London oder was, da kommt irgendjemand und nimmt mich fest oder was weiß ich. Also ich habe auch dann sozusagen die Sicherheit, dass dort ein Rechtsstaat ist, ein Rechtssystem. Und wenn es eine rechtliche Auseinandersetzung gibt, da kann ich auch meinen Anwalt einschalten, wenn ich einen habe. Und dann wird das geklärt. Ich habe keine Sorge, dass das dort zu Problemen führt. Natürlich, das weiß ich, wer das mitbekommen hat, jetzt in Frankreich wird ein bisschen stärker gegen Autoraser vorgegangen. Ne? Mhm. Und da komme ich so auf eine Sache. Wir haben vieles in der Europäischen Union, vereinheitlicht. Ne? Du hattest, glaube ich, vorhin was gesagt, was einheitlich ist.
Ja, der Anschluss an den Handys.
Ja, genau. Und dass man das zumindest gleich hat, diese Vielzahl. Jetzt muss ich noch mal überlegen, was leider nicht gleich ist. Wir haben zwar jetzt die gleiche Währung, aber wo gibt es noch keine Gleichheit? Fällt euch jetzt was ein? Wo man sagen müsste, ja, hier müsste die Europäische Union doch auch etwas Vergleichbares schaffen. Fällt mir sofort was ein. Zwei Dinge. Eins betrifft euch. Du hast es vorhin am Anfang so schön dargestellt und wertgeschätzt, die berufliche Bildung, das duale System.
Ja, natürlich, das ist ein Punkt, da denke ich, da sind wir in Deutschland auch absolut auf
Spitze. Gut aufgestellt.
Ja, absolut gut aufgestellt. Das gibt es in vielen anderen europäischen Ländern nicht. Das wäre bestimmt allein für die gesamteuropäische Wirtschaft ein super Punkt, wenn so ein ähnliches System in Gesamteuropa eingeführt werden würde. Aber ja, ich meine, da muss man ja als Deutschland jetzt auch nicht direkt drauf drücken, das, was wir machen.
Das ist richtig. Also da hast du vollkommen recht. Aber du besprichst etwas an, dass das sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir so wirtschaftlich gut dastehen. Also insgesamt jetzt in der Europäischen Union, andere Länder. Also dass wir diese Fachqualifikation haben durch eine wirklich gut qualifizierte Ausbildung. Was ich noch meine, aber das wäre jetzt ein ganz weites Thema, dem Schulsystem. Ne? Also da leidet Deutschland ja immer nur unter dem
Unter der PISA-Studie.
Ja, genau.
Jedes Mal die Ergebnisse
kommen. Ja.
Ich würde auch noch ganz kurz zu der beruflichen Bildung ergänzen, wie du sagst. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, die Besonderheit auch so dieser Verbund aus Schule und Praxis. Das ist halt einfach so ein besonderes Merkmal, was es in anderen Ländern nicht gibt, dass man schon während der Ausbildung eigentlich ja tagtäglich in dem Ausbildungsbetrieb auch tätig ist und auch werktätig wird und da schon produktiv ist und am Berufsleben lernen kann, diese Praxis. Oft ist das ja eine Berufsausbildung in den anderen Ländern so. Man geht 3-4 Jahre zur Berufsschule,
an technischen Unterricht oder
kaufmännischen Unterricht und dann geht es in den Betrieb und dann ist man eigentlich schon ausgebildet, aber man fängt eigentlich erst an, die Praxis kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, ein Riesensteckenpferd und das wissen bestimmt auch andere Länder zu wertschätzen.
Ich glaube schon.
Wenn man auf den Lebenslauf schaut von jungen Menschen aus Deutschland, die wissen, wenn da steht Berufsausbildung, das ist schon ein Siegel.
Ich glaube, viele würden das auch machen, nur es gibt da natürlich im Land, klar, wenn man was umstellt, was plötzlich noch, also wenn wir jetzt plötzlich anfangen würden, auf der linken Seite zu fahren, also das ist immer so der Bruch, ne? Jetzt gibt es was Neues. Was nur noch hier wichtig ist, bezogen auf das, was du sagst, Arbeiten und Lernen, da gibt es einen schönen Satz, das Lernen im Prozess der Arbeit. Und das macht Sinn. Ne? Nicht das sozusagen das eine, jetzt paukst du und hinterher kommst du in Betrieb und dann weißt du, wie geht's denn? Also, dass man das wirklich miteinander gut kombiniert. Das ist ganz wichtig. Ja. Weil sonst, also das haptische Lernen und das mentale Lernen müssen zusammengehen. Und insofern ist das System schon gut. Und ich denke mir, das hat uns auch weit gebracht. Ja, immer. Das ist, ja.
Genau, wie du sagst, man ist jetzt nicht die Blaupause für andere Länder, aber ich denke, da kann man voneinander lernen.
Und ja, das ist auch schon, sehr schön.
Ziemlich wichtig.
Das ist auch ein wichtiger Punkt jetzt nochmal, dass man innerhalb der Europäischen Union auch von anderen gut was lernen kann. Ne? Und es gibt ja auch viele Kooperationen, die sicherlich sehr hilfreich sind. Jetzt bin ich doch nochmal, ich hatte den Anfang gefragt, vielleicht kann jeder so einen Punkt nennen. Also ich bin doch der Abgeordnete hier, ich habe mich jetzt wirklich beworben. Bitte wählt mich. Was soll ich mitnehmen nach Straßburg?
Ja, ich hatte es eben einmal kurz angesprochen. Mein persönlicher Wunsch wäre ein europäisches Mitbestimmungsrecht, was auch die Wirtschaft angeht. Weil darüber könnten wir halt es schaffen, unsere Wirtschaft zu stabilisieren und die Bedeutung des Menschen in diesem System hervorzuheben.
Ja, dann würde ich direkt weitermachen. Ich finde die Mitbestimmung auch von Gewerkschaften insbesondere sehr wichtig. Also dass europäische Gewerkschaften gestärkt werden und ja generell, dass in Europa Gewerkschaften ja mehr rechtliche Grundlagen bekommen und auch vor allem das Union-Busting, also das Vorgehen von Arbeitgebern gegen Gewerkschaften, dass das ja mehr bestraft wird.
Also solche Fälle soll es ja geben, wir wollen dich hier nicht ansprechen, aber die sind mir auch bekannt, dass Arbeitgeber versuchen, Gewerkschaften auszuschalten. Und das ist natürlich eine ganz problematische Sache. Ich hatte im Vorgespräch auch nochmal gesagt, es gibt noch eine weitere, dass Arbeitgeber aus der Tarifgebundenheit aussteigen, aus dem Arbeitgeberverband. Und wir müssen einfach sehen, es kann nur gemeinsam gemacht werden, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und das muss auf Augenhöhe passieren. Und da könnte man ja auch mal drüber sprechen, das haben wir in den 80er, 70er Jahren mal diskutiert, eine Beteiligung der Arbeitnehmer nicht nur an Mitbestimmung, sondern auch am Kapital. Also es hat solche Modelle ja gegeben, Investivlohn. Und das kann man nur, das muss ich nochmal deutlich sagen, das kann nur auf der europäischen Ebene passieren. Das ist natürlich ein schwerer Prozess, aber der lohnt sich. Weil nämlich eins, Alexander, kannst du gleich noch einen Wunsch sagen, das zu euch beiden, erstmal vielleicht auch zu dir, was ganz wichtig dahinter steckt mit der Mitbestimmung, wir stärken die Demokratie. Demokratie muss man lernen. Du hast vorhin was Schönes gesagt, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also es gibt nur einer, so ein Politikwissenschaftler hat gesagt, Demokraten fallen nicht vom Himmel, also Demokratinnen auch nicht. Also es muss gelernt werden. Das kann ich nur lernen, jetzt kommen wir wieder auf das, durch Tun.
Genau.
Also ich muss spüren, dass ich, wenn ich mich beteilige, auch eine Wirkung sehe.
Es gibt auch diesen schönen Spruch, Demokratie hört am Werkstor nicht auf.
Ja, genau.
Und das ist jetzt genau an, was Nikras sagte. Also es ist, wir sehen das immer häufiger, dass wirklich Betriebe sehr große Anstrengungen unternehmen, Mitbestimmung im Betrieb rauszuhalten. Da werden Mitarbeiter drangsaliert, teilweise abgehört, werden fristlos gekündigt, ohne Begründung. Und das wird ein Riesendruck teilweise auf die Leute rausgedrückt, um die einfach rauszuhalten, um Mitbestimmung rauszuhalten. Genau die Dinge, was du gerade sagtest, wo wir von überzeugt sind, wenn die Leute mitreden, dann geht es am Ende besser halt. Und das fände ich den Vorschlag, dass man so ein Verhalten wirklich stärker bestrafen sollte, ist schon enorm wichtig für uns.
Und wir müssen wissen, also es geht nicht nur um eine neue Arbeitskultur, sondern auch eine Unternehmenskultur.
Genau.
Und ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen in Amerika diese Auseinandersetzung von der Automobilgewerkschaft, die es ja wirklich geschafft haben, nach viel Tagen auch. Und das war wirklich ein großer Fortschritt, dass gerade in Amerika, Amerika ist immer alles ein bisschen anders, aber dass die Gewerkschaften es geschafft haben, sich durchzusetzen und Tarifvertrag. Und nur so geht es. Also durch Tarifverträge, durch Aushandeln.
Genau.
Natürlich muss man überlegen, klar, also es hat mal von den Gewerkschaften, ich glaube sogar von der IG Metall, das war auch in den 70er Jahren, eine Auflage gegeben für ein neues Modell im Unternehmen. Und für die Betriebswirtschaftslehre, das hieß arbeitnehmerorientierte BWL. Die Bände habe ich sogar noch. Und zwar war das damals so gedacht, dass in der Kalkulation gibt es keinen Lohn. Sondern es werden nur die Sachkosten und alle möglichen Kosten außer Lohn. Der Lohn wird nicht kalkuliert, sondern der Lohn ist Teil des Gewinns. Also das, was dann hinterher übrig bleibt, das teilen sich alle. der Kapitaleigner und die Arbeitnehmer. Aber die Arbeitnehmer werden am Kapital beteiligt. Ja. Weil wir ja sonst die wahnsinnige Auseinanderdriftung haben der Vermögensverteilung. Und das geht ja auch nicht. Das ist ja ganz klar, wenn ich schon Geld habe und ich kann immer wieder Geld, Herr Musk ist da das gute Beispiel, dann kommt immer Geld zu Geld und Geld zu Geld. Aber wenn ich gerade über die Runden komme, ich kann kein Kapital zurücklegen, dann kann ich auch keine Zinsen kriegen, dann bleibe ich immer dort, wo ich bin. Aber der Kapitaleigner kann ja durch die Akkumulation, jetzt nehme ich mal einen schönen Begriff, kann er sein Kapital immer wieder erhöhen und sein Einkommen.
Ja, ja, da ist ja auch, wenn man von die Deutschen müssen mehr arbeiten redet, das ist da auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Die am meisten verdienen, arbeiten jetzt nicht zwingend mal so viel, das ist einfach nur, weil das Geld von denen arbeitet.
Ja, das ist ja auch schon widerlegt. Ne? Marcel Fratscher, genau gesagt, vom Deutschen Institut aus...
Wirtschaftsforschung aus Köln.
Nee, ist er nicht in Halle oder Leipzig, ist egal. Also genau der, genau, Marcel Fratscher hat ja das widerlegt, hat gesagt, unsere Untersuchungen zeigen was ganz anderes, sondern nie so viel gearbeitet worden wie jetzt. Und es ist natürlich klar, auch dadurch, dass Frauen mehr arbeiten, aber wir arbeiten nicht zu wenig. Wir sind keine Freizeitgesellschaft. Und die Verkürzung der Arbeitszeit, klar, ist auch sinnvoll. Wir müssen, das ist doch wichtig. Genau. Es kann doch nicht sein, ich kenne also viele Kollegen, die auch wirklich in dem Handwerk waren, aber die sind mit 65, sind die alle.
Genau, es geht einmal um Lebensarbeitszeit, dass man das natürlich überhaupt durchhält.
Ja,
aber
genau,
auf
das
Seite
ist...
Auch man ist, es gibt Studien darüber, man ist erholter, länger, gesünder,
ja, genau.
Man ist produktiver,
ja.
Also die Arbeitszeit wirklich zu reduzieren, das hat Vorteile, von denen auch das Unternehmen was hat.
Genau, und, ja, das ist ganz wichtig. Es gibt ja diese Untersuchung mit den 4-Tage-Wochen. Gut, da kann man auch lange drüber diskutieren, ob das nicht dazu führt, dass die in so eine Selbstausbeutung. Mhm. Aber auf jeden Fall brauchen wir andere Modelle, um sozusagen das Arbeiten wieder mehr zu integrieren in das, was Leben ist.
Genau.
Ja. Und das kann man nur gemeinsam. Deshalb am 9. Juni, wir sehen uns alle vorm Wahllokal. Nein, wir sind drin im Wahllokal.
Im
Wahllokal.
Wir sind gerade über meinen Wunsch so ein bisschen hinweggekommen.
Nämlich?
Oder das Thema, was ich einbringen wollte oder was ich dir als mitgeben könnte.
Ja,
ist das
ach ja, Entschuldigung.
Das Thema Standortsicherung oder aktive Industriepolitik. Und da gibt es halt enorm viele positive Beispiele schon, wo aktiv Industriepolitik gemacht wird, wo man hier in Europa Arbeitsplätze, gut bezahlte Industriearbeitsplätze irgendwo sichert. Und da müssen wir halt am Ball bleiben. Und das greift dann gleichzeitig ein bisschen das Thema auf mit dem Klimawandel. Also wir erleben das gerade in der Stahlindustrie ganz enorm, dass man weiß, okay, mit der Stahlerzeugung, das ist extrem CO2-erzeugend und da müssen wir was ändern. Und am Ende ist das Endprodukt der gleiche Stahl. Und deswegen müssen wir als Europäische Union da irgendwo tätig werden, zu sagen, trotzdem brauchen wir Stahl in Europa und bauen unsere Anlagen so um von traditionellen Hochofensystemen auf, man nennt das direkte Reduktionsanlage, auf Wasserstoffbasis, wollen wir klimaneutralen Stahl produzieren. Und da gibt es halt Förderbescheide für einige Unternehmen schon hier in Deutschland von der EU, die Milliardensummen in die Hand nehmen, zu sagen, das ist wichtig, dass wir CO2-neutral werden und wir wollen unsere Industrie hier halten und dafür braucht es Geld. Und da müssen wir weiter am Ball bleiben, weil da gibt es auch leider auch Parteien, die in Europa, auch in Deutschland sagen, naja, ganz so wichtig ist das ja alles nicht und wenn die Leute nicht mehr in der Industrie arbeiten, dann finden sie was anderes. Aber eben keinen gut bezahlten Job, so wie jetzt in der Struktur er eigentlich schon da ist. Und deswegen wäre es Quatsch, sowas eben hinten wegzulassen. Und ich finde es wichtig, dass wir das erwähnen, eben ja das Thema, wie gesagt, so Industriepolitik. Und da ist die EU schon sehr weit vorne und da müssen wir weiter am Ball bleiben.
Das packe ich jetzt alles, ich habe mir alles notiert.
Das ist sehr gut, aber wenn wir halt von Industriepolitik, von Klimaschutz reden, dann ist das nur eine europäische Frage. Das ist eigentlich eine globale Frage. Die können wir nicht in Deutschland für uns lösen. Wir müssen da halt alle gemeinsam dran arbeiten und genau dafür ist ja die Europäische Union da. Deswegen das dann bitte mit im Europaparlament durchsetzen.
Ja gut, aber Sebastian, muss ich jetzt sagen, was natürlich gut sein kann und da denke ich mir, sind wir auch auf einem guten Weg in Deutschland. Man kann schon ein paar Beispiele.
Absolut.
Ne? Also wir sind ja in der Umwelttechnologie nicht, wir sind kein Schlusslicht. In der Umsetzung vielleicht, Aber was die Technologie anbelangt, denke ich mir, haben wir schon gute Fortschritte gemacht. Das muss nur umgesetzt werden. Und ihr kennt diesen schönen Satz von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Und das müssen wir tun. Das, was genau, Sebastian, was du gesagt hast. Wir müssen das, und Alexander, genau das ist es, dass wir hier, Klimawandel habe ich jetzt mal insgesamt rausgelassen. Ich wollte euch ja noch mit einer Jugendstudie, die ich ein bisschen kritisch finde, das machen wir jetzt mal nicht. Aber ich denke, wir haben so viel jetzt doch angesprochen, was auch Problemfelder sind. Aber ich habe das von euch jetzt so wahrgenommen. Ihr seid ja auch sehr hoffnungsvoll zu sagen, okay, wir müssen es anpacken. Die EU ist wichtig, nur die EU ist nicht in Stein gemeißelt. Wir müssen daran arbeiten, damit sie genau das wird, was ihr hier so angesprochen habt. Das ist ein ständiges Auseinandersetzen. Und wir haben viele Baustellen gefunden. Und es macht uns nur optimistisch. Also nicht den Kopf in den Sand stecken und nicht Wutbürger werden, sondern Mut. Bürgerinnen, muss ich da ergänzen. Ne?
Genau, wir sind zwar. Den Kopf in den Sand stecken ist nicht unsere Art.
Nee, genau. Deshalb, ihr seid ja auch Gewerkschafter aktiv. Genau. Und das ist ja einfach auch der Grund, warum wir das machen. Natürlich können wir zu Hause, ja, wir können auf die Straße gehen und gegen alles schimpfen. Manchmal ist so, ich war am 1. Mai, waren wir auf der Straße. Ja. Natürlich, das hat einen symbolischen Wert, das hat eine Tradition. Aber wir müssen auch natürlich gucken, was ist veränderbar, wo müssen wir uns zeigen, wo müssen wir Einspruch einlegen, damit sich was ändert. Von alleine kommt nichts. Das war ein Podcast zur Wahl des Europäischen Parlaments. Meine Gäste waren heute
Alexander Plogmann,
Niklas Jordans
und Sebastian Vogel.
Und woher kommt ihr eigentlich?
Ja, wir haben uns am Anfang gar nicht so ein bisschen richtig vorgestellt.
Ja, genau. Das machen wir jetzt.
Ausschuss der IG Metall hier in Osnabrück.
Also, ja. Du bist Jugendausschuss der IG Metall? Genau, also nein, du bist Jugendsekretär.
Das ist das ehrenamtliche Gremium. Genau. Ja. Ich bin Jugendsekretär. Also
bei der IG Metall, Geschäftsführer Osnabrück. So
ist es. Ja, ich bin Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei den Amazonenwerken in Gaste.
Und ich bin Jugend- und Auszubildendenvertreter bei Volkswagen hier in Osnabrück.
Herzlichen Dank. Mein Name ist Henrik Peitsch. Wie gesagt, wir sehen uns im Wahllokal. Und wir wollen hoffen, jetzt muss ich doch noch eine Wahlprognose kurz. Glaubt ihr?
Wissen tun wir nichts, aber wir hoffen,
was
mal,
meint
dass
er?
Nicht so viel am rechten Rand gewählt wird.
Genau, da sind wir ein bisschen drüber weggekommen, das wollten wir eigentlich gerne anfangen. Ja. Aber wir haben schon eine klare Kante gegen rechts und Hauptsache nicht braun. Und das ist, müssen wir verhindern.
Jetzt muss ich hier ein Zitat einbringen, das habe ich bei den anderen Podcasts habe ich das auch gemacht, aber euch sage ich das auch nochmal. Kennt ihr Hagen Räther?
Genau, Kabarettist ist das.
Ja. Nicht zur Wahl gehen ist wie nicht Zähne putzen. Wenn man es nicht tut, wird es braun. Toller Spruch.
Toller Spruch, absolut wahr.
Ja, so ist es.
Nichts beizufügen.
Ja. Ja, aber wir müssen nochmal appellieren, dass es nicht so kommt. Also wir sind es.
Ja, absolut. Ob im Wahllokal oder per Briefwahl, das geht ja auch.
Genau, sehr schön. Man kann den Sonntag auch in der Sonne genießen, aber ich mache auch immer Briefwahl, muss ich dazu sagen.
Die Verantwortung für dieses Programm trägt das Europe Direct Landkreis Osnabrück. Leitung Michael Steinkamp. Dieses Programm wurde aus EU-Mitteln kofinanziert.